Liebe Zuseherinnen und Zuseher, Ihr Typ ist gefragt, denn sollten sich ÖVP, SPÖ und NEOS in wesentlichen Punkten bei den Koalitionsverhandlungen nicht einigen können, dann soll es eine Volksbefragung geben.
Herr NEOS-Chefin Beate Mendl-Reisinger wird dazu gleich mehr verraten, kommt zu uns hierher ins Studio. Und damit herzlich willkommen zu Beide Seiten live.
Zuvor aber zu einem umstrittenen Posting, und das kommt von FPÖ-Chef Herbert Kickl, denn der wünscht jetzt allen syrischen Flüchtlingen in Österreich eine gute Heimreise. Denn nach dem Sturz des Assad-Regimes gäbe es für Sie keine Fluchtgründe mehr.
Ja, das wollen wir genauer beurteilen und beleuchten. Patrick Schwanzer ist bei uns. Hallo Patrick.
Schönen Abend.
Und René Ach aus der Puls24-Redaktion. Alle zwei zeigen auch bei diesem Thema natürlich wieder beide Seiten auf.
Ja, und da schauen wir jetzt etwas genauer hin. Der syrische Langzeitmachthaber Bashar al-Assad, der ist gestürzt. Österreich regiert mit einer Aussetzung der Asylanträge von Menschen aus Syrien sowie einer Prüfung aller positiven Asylbescheide.
Der 7.300 sind das, die derzeit offen sind in erster Instanz. Und von denen, die schon entschieden sind, könnten viele Syrer und Syrerinnen Österreich wieder verlassen. Patrick, jedenfalls planen das einige. Was hat die Recherche ergeben?
Da muss man zwischen denen unterscheiden, die wohl freiwillig Österreich wieder verlassen werden, und jenen, die vielleicht aber auch dazu gezwungen werden durch Rückführabkommen. Bleiben wir aber mal bei denen, die vielleicht freiwillig Österreich verlassen werden. Das sind vor allem die älteren Syrerinnen und Syrer, die sich noch zu ihrem Heimatland verbunden fühlen, weil die auch tatsächlich dort aufgewachsen sind und dann erst im Laufe ihres Lebens flüchten müssen aufgrund des Assad-Regimes. Und da gibt es ganz viele, die eben sagen, sie wollen wieder in ihre Heimat zurückkehren, ihr Syrien gemeinsam wieder aufbauen, reinigen, um für die nächste Generation hier ein demokratisches Zuhause zu bieten. Und das sieht zum Beispiel auch der Vorsitzende des Vereins Freie Syrische Gemeinde Österreichs so, der unserer Kollegin Iris Rothmüller hier heute ein Interview gegeben hat.
Ich musste auch nach Syrien zurückkehren, und dort leben ist Heimat. Heimat ist Heimat. Ich bin dort aufgewachsen, aber ich musste auch meine Meinung frei äußern, ohne niemand mich zu verhaften oder zu töten.
Und die zweite Gruppe an Syrer und Syrerinnen, die wohl freiwillig und verliebend gern freiwillig wieder zurückkehren möchten, das sind all jene, die sich in Lagern, in Flüchtlingslagern in Libyen, in der Türkei etc. befinden, unter widrigsten Bedingungen dort leben und die jetzt einfach nur alles zusammenpacken und eben in ihr Heimatland zurückkehren möchten. Und da gibt's auch im Netz jetzt schon teilweise Videos, die nicht verifizierbar sind, aber die einfach mega Autokolonnen zeigen, die sich von der Türkei nach Syrien schon reinstauen, und darin sollen sich eben viele Syrer und Syrerinnen befinden, die sich nach dem Sturz Assads da nach Hause in ihre Heimat machen. Und ich war auch gestern eben bei der Syrer-Demo in Wien unterwegs und habe da auch mit einem jungen Syrer sprechen können, der auch genau dieses Argument wieder aufgegriffen hat.
Ich glaube, es gibt ganz viele Tausende von Menschen, die im Zelten gerade in Türkei, Jordanien oder Libanon leben. Das für sie wäre, das ist das beste Möglichkeit, vielleicht nach Hause zu fahren. Hier in Europa wird es wahrscheinlich anders sein, weil es gibt ganz viele, die studieren oder Arbeit haben oder Familie hier gegründet haben. Aber das kann ich Ihnen nicht genau sagen.
Und da gibt es eben jetzt noch quasi einen weiteren Punkt, der auch von der anderen Seite hier ins Treffen geführt wird, auch bei gut integrierten geflüchteten Menschen. Das sind ja derzeit immerhin 95.000 in Österreich in Summe, also die aus Syrien geflüchtet sind seit eben 2014. Einer von ihnen ist Umaki Alaman, den kennen vielleicht einige, ist Bestseller-Autor, 2014 auch nach Österreich gekommen, Kabarettist, war auch bei Dancing Stars mit dabei, und der führt da neben vielen Hoffnungen auch viel Skepsis mit als Grund an, warum es da jetzt nicht zu einer möglichen großen Rückreisewelle kommen könnte.
Gibt es auch Stimmen im Ausland, eben hier in Europa und auch anderswo, die hat sich sehnen und zurückkehren wollen. Aber jetzt die ganze Situation aus heutiger Sicht zu beurteilen und zu behaupten, dass jetzt alles sicher ist und man ist alles jetzt super und Honig und Butter, das ist zu früh.
Warum sagt er das? Weil die Menschen in Syrien schlechte Erfahrungen mit Machtübernahmen und großen Erwartungen haben. Als Bashar al-Assad damals nach dem Tod seines Vaters 2000 die Macht übernommen hat, hat es da auch die große Erwartung gegeben. Er hat Liberalisierung versprochen, Demokratisierung, und dann hat das alles unter dem Begriff Damaszener Frühling schlussendlich alles gegolten. Und dann hat es plötzlich die Forderung nach einem Systemwechsel gegeben, beziehungsweise auch ja eine Veränderung an der Spitze des Staates. Und da hat plötzlich Assad scharf durchgegriffen, hat quasi freigelassene Kritiker eben noch einmal wieder eingesperrt, die Meinungsfreiheit abgeschnürt und so weiter. Also man hat da einfach schlechte Erfahrungen und möchte da jetzt quasi nicht die eh schon gebrandmarkte Bevölkerung vielleicht noch einmal an andere Zeiten erinnern. Und da gibt es aber nicht nur Skepsis, sondern es gibt auch noch weitere Gründe, warum jetzt nicht die große Masse plötzlich zurückkehren könnte. Das sagt zum Beispiel auch die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger.
Je länger ein Krieg, eine Vertreibungssituation andauert, desto schlechter ist erstens der Bildungshintergrund und eigentlich auch die Integrationsaussichten von geflüchteten Menschen. Aber desto mehr sinken auch die Rückkehrabsichten, weil die Menschen über die Dauer hinweg keine Möglichkeit mehr sehen, dann in ein Land zurückzukehren, das über so lange Zeit instabil gehalten wurde.
Sagt sie also die Migrationsexpertin. Nichtsdestotrotz wollen jetzt viele andere EU-Staaten und eben auch Österreich Tempo machen, was jetzt die syrischen Flüchtlinge angeht, die sich nach wie vor hier aufhalten und diese nach Hause schicken.
Da sind wir bei der zweiten Seite, die ich zu Beginn schon angesprochen habe. All jene, die vielleicht einfach heimreisen müssen. Und da wollen jetzt mehrere EU-Länder, auch Österreich darunter, die Sicherheitslage nach dem Fall Assads neu bewerten. In Österreich zum Beispiel sind jetzt die Asylverfahren einmal auf Eis gelegt worden. Der Innenminister hat auch angeordnet, den Familiennachzug zu stoppen. Und Bundeskanzler Karl Nehammer hat sich da jetzt am frühen Abend auch in einem Social-Media-Video dazu geäußert.
Und jetzt geht es darum, einerseits die Syrer, die zu uns geflohen sind, ihnen dabei zu helfen, zurückzukehren in ihre Heimat. Und auf der anderen Seite alle laufenden Verfahren zu stoppen, weil der Asylgrund, der ist derzeit nicht gegeben und muss neu geprüft werden.
Genau, Innenminister Gerhard Kahner muss jetzt auch auf Anweisung des Bundeskanzlers geordnete Rückführungs- und Abschiebeprogramme nach Syrien ausarbeiten. Und das Ganze wünscht sich natürlich die FPÖ. Und da hat auch FPÖ-Chef Herbert Kicklein einen sehr zynischen Facebook-Post heute schon abgesetzt.
Zigtausende Syrer feierten in Wien das Ende des Assad-Regimes. Jeder von ihnen kann nun Österreich wieder verlassen, denn den Asylgrund Flucht vor dem Assad-Regime gibt es nicht mehr. Dadurch wird das österreichische Sozialsystem entlastet und die syrischen Messerfachkräften in ihrem Heimatland neue Entwicklungsmöglichkeiten ermöglicht.
Und Herbert Kickl hat es eh auch schon wie viele andere in seinem Post angesprochen. Es gibt diesen Fluchtgrund nicht mehr, den viele angegeben haben, nämlich das Assad-Regime, vor dem viele geflohen sind. Und das hat uns gestern auch Judith Kohlenberger, die Migrationsforscherin in unserer Puls24-Sondersendung, gestern ebenso mitgeteilt, dass das schon sein kann, dass vor allem Menschen, die in den letzten 5 Jahren Asyl oder subsidiären Schutz bei uns beantragt haben, hiervon betroffen sein können. Die Frage ist aber, wie sicher wird Syrien tatsächlich? Und die Frage kann nicht von heute auf morgen beantwortet werden, sondern es wird noch einige Zeit brauchen, um hier dann tatsächlich auch einschätzen zu können, ja, all jene, die vor dem Assad-Regime geflohen sind, sind jetzt wieder unter dieser neuen Macht, wie auch immer die dann ausschauen wird, sicher in Syrien.
Das ist aber genau der Punkt, den eben viele Expertinnen und Experten auch hier ins Treffen führen, dass man jetzt nicht überstürzt handeln darf. Das ist zum Beispiel auch Lukas Garleitner-Gerz von der Asylkoordination. Der warnt jetzt vor Schnellschüssen und muss erst mal warten, inwiefern es da staatliche strukturelle Veränderungen gibt. Und erst dann würde man neu beurteilen können. Und der Migrationsforscher Gerald Knaus sagt das im Stern zum Beispiel auch, es kann schon dazu führen, dass sich die Flüchtlingssituation in Europa beruhigt. Aber er sagt auch dazu, wer jetzt sofortige Massenrückkehr nach Syrien verspricht, der handelt populistisch. Also da gibt schon auch quasi die Warnung, jetzt nicht zu schnell zu agieren. Und prinzipiell gibt es da schon auch viele, die empört auf dieses überstürzte Handeln, wie es jetzt manche eben auch betiteln, quasi, dass es auslöst. Es gibt in Deutschland eine ähnliche Debatte, auch wie bei uns. Auch dort sind die Verfahren ausgesetzt worden. Und da sagt zum Beispiel auch die bis vor kurzem ehemalige Bundessprecherin der Grünen Folgendes.
Die erste Reaktion mancher Politiker auf den Sturz eines grausamen Diktators, aber auch eine vollkommen ungewisse Zukunft und Rolle der Islamisten in Syrien ist also Abschieben. Menschlich unterirdisch, mit Blick auf Integration schädlich und außenpolitisch kurzsichtig.
Vielleicht noch kurz, was sie damit meint. Die Integration, das ist irgendwie naheliegend. Wenn man quasi jetzt schon die ganze Zeit an der Kippe steht, dann werden sich Menschen vielleicht nicht mehr integrieren, aber auch außenpolitisch ist es fraglich, wenn man sich da jetzt so sehr auf eine Seite schlägt, quasi als Europa, und man dann nicht weiß, ob vielleicht nicht auch Christen, die dort leben, danach wieder flüchten müssen, dann wird es schwierig sein, sich von dieser Position, die man jetzt so schnell nach diesem Regimewechsel quasi einnimmt, auch wieder zu lösen. Also da wird es noch einiges an Beurteilungen
geben. Lage viel zu unübersichtlich momentan. Und natürlich, du hast es angesprochen, und das ist natürlich auch Thema für populistische Schnellschüsse in Österreich. Und ums Regieren, beim Thema bleiben wir nämlich jetzt, Regieren mit dem Volk, geht es beim nächsten Thema. Dem wollen sich jetzt ÖVP, SPÖ und NEOS verschreiben.
Bedeutet, sollte man bei wesentlichen Punkten in den Verhandlungen keine Einigung erzielen, dann soll die Zuckerkoalition nicht platzen, sondern das Wahlvolk selbst soll dann entscheiden und das Ganze soll dann in Form einer Volksbefragung erfolgen.
Und da sagt die eine Seite, Patrick, das sei reiner Koalitionspopulismus. Mit welchen Argumenten denn?
Da habe ich heute einen schon älteren Standard-Kommentar gelesen. Ist ja, die Diskussion gibt es nicht erst seit heute. Auch schon die blau-türkis oder türkis-blaue Koalition damals hatte das eigentlich im Koalitionsprogramm drinnen. Das verschwand dann aber wieder relativ schnell in der Schublade und kam nie wirklich zur Umsetzung. Aber dieser Kommentar war betitelt mit »Keine Allmacht der Masse«. Und warum nicht? Weil einfach ganz viele Menschen nicht wirklich und nur sehr schlecht informiert sind. Man hat Hörensagen, der sagt das, der hat die Meinung und dementsprechend stimmt man dann ab. Aber faktenbasiertes Wissen haben eigentlich nur sehr wenige Menschen, ist da, wird da von der einen Seite ins Treffen gebracht. Und dann auch die Abstimmbeteiligung. Die kann man im Vorhinein ja nie wissen und die ist auch unterschiedlich altersabhängig. Sie ist sozioökonomisch abhängig nach sozialer Integration. Und dann ist auch immer die Frage, wie viele Leute gehen denn am Ende dann tatsächlich hin und stimmen ab und bildet diese Volksbefragung am Ende dann tatsächlich den Willen des Volkes ab. Ja, also da müssten ja, weiß nicht, 80-90% am Ende hingehen und wirklich querbeet durch die Bevölkerung durch, um da wirklich ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und auf der anderen Seite befürchtet man dann schon auch einen Dauerwahlkampf statt sachlich orientierter Koalitionsarbeit, weil natürlich sich dann alle Parteien einmischen werden und trotzdem alle Parteien für ihre Position werben werden. Und am Ende heißt es dann doch auch, das ist der Job der Politiker, die sollen es gefälligst entscheiden.
Die Frage ist halt, warum macht die mögliche künftige Regierung das? Und das hat im Prinzip eigentlich mehrere Gründe, die aus ihrer Sicht vorteilhaft sein könnten. Nämlich zum einen, dass man versuchen könnte, der FPÖ ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Auch beim Thema direkte Demokratie ist ja ein sehr lang und laut getrommeltes Thema der FPÖ. Aber vor allem auch, weil man das Volk wieder einbinden würde. Und das ist ja quasi jetzt der Vorwurf, der von der FPÖ laufend kommt. Und dass man in der Bevölkerung quasi auch dieses Argument einführt, es bestimmen nicht nur die da oben, sondern quasi auch wir alle mit. Und das würde zu einer stärkeren Identifikation und auch zu einer stärkeren Akzeptanz der Politik führen. Und was im Prinzip auch eigentlich ein hilfreicher Aspekt sein könnte, man kann sich von unbeliebten Entscheidungen, und da wird es wahrscheinlich, egal auf welcher Seite der drei Parteien, mal unbeliebte Entscheidungen geben oder so, wie man es nicht haben will, man kann sich da abputzen. Mhm. Also ist im Prinzip ein hilfreiches.
Aber schon ein Aufwand auch dahinter, oder?
Erstens ein Aufwand, aber ich möchte noch dazwischen grätschen. Da habe ich heute auch auf Twitter einen Kommentar dazu gelesen. Es gab ja unlängst eigentlich erst eine Volksbefragung, nämlich die Nationalratswahl. Und da haben wir alle abgestimmt, unsere politischen Vertreter im Nationalrat gewählt, die eben gefälligst den Job für uns übernehmen sollen und hier politische Entscheidungen treffen.
Damit nicht immer wir gehen müssen.
Damit nicht erstens immer wir regelmäßig dann zur Urne gehen müssen und hier Ja oder Nein ankreuzen müssen. Und zum anderen ist dann schon auch die Meinung, Politiker und Politikerinnen sind jetzt auch nicht ganz so schlecht bezahlt. Das heißt, die müssen sich dann einfach da durchkämpfen und halt einfach am gemeinsamen runden Tisch zu einem Nenner kommen.
Aber wer weiß, wie lange das noch stimmt, was du gerade am Schluss gesagt hast, wie gut sie bezahlt sind.
Beim Thema Geld bleiben wir nämlich jetzt gleich. 2025 gibt es keine Gehaltserhöhung, zumindest für alle Bundespolitiker und Politikerinnen. Darauf haben sich ÖVP, SPÖ und NEOS geeinigt. Es ist also erneut eine sogenannte Nulllohnrunde.
Eine weitere in den letzten 20 Jahren, unglaublich, wie viel es gegeben gegeben hat. René, der sagt die eine Seite, das ist nicht sinnvoll. Die Politiker, die sollten eben auch mehr verdienen.
Aber ja, zum einen, weil der Grund dahinter der falsche sei. Also da würde reiner billiger Populismus dahinter stecken, sagt zum Beispiel die PR-Beraterin Heidi Glück, die diese Seite auch vertritt, führt nur zu Neid und Elitenbashing. Und woher kommt das? Vor allem auch von der rechten Seite beziehungsweise in den letzten Monaten von der FPÖ. Und in den letzten 20 Jahren hat es ja schon 10 Nullon-Runden für die Bundespolitikerinnen und Politiker gegeben. Und das würde zu einer Abwertung oder einer Entwertung des Berufs schlussendlich auch führen. Während andere immer mehr verdienen, verdienen die Politikerinnen und Politiker auf dieser Ebene schlussendlich immer gleich viel oder halt nur einen Teil weniger. Die Kleine Zeitung, die hat dann nämlich recherchiert, inwiefern sich das in den letzten 20 Jahren verändert hat. Da haben wir auch eine Grafik, die wir Ihnen jetzt zeigen können. Und da wird eben aufgezeigt, wie sich das MinisterInnengehalt verändern hätte müssen. Eigentlich in den letzten 20 Jahren. Man sieht also hier im Prinzip müsste es bei 25.800 Euro liegen. Tut's de facto aber nicht. Durch diese vielen Nulllohnrunden gibt einen Kaufkraftverlust von über 7.000 Euro. Und das halt bei einem Fulltime-Job, der ja tatsächlich ein wirklicher Fulltime-Job ist. Also eigentlich de facto fast 24/7, wenn's blöd kommt. Und wenn man vergleicht, ein ATX-Vorstandsvorsitzender oder Vorstandsvorsitzende, die verdienen im Jahr, letztes Jahr im Schnitt rund 2,8 Millionen Euro im Jahr. Also warum sollte sich das jemand quasi noch antun? Man würde qualifizierte Politikerinnen und qualifizierte Politiker potenzielle quasi eher in die Privatwirtschaft treiben.
Mhm. Wobei ich möchte gern das Wort entwertet aufgreifen, was du eben hier ins Treffen gebracht hast. Da hat sich der ehemalige SPÖ-Politiker Josef Brokerl auf Twitter sehr darüber aufgeregt, weil er sagt, die Spitzenpolitiker oder vor allem Nationalratsabgeordnete verdienen fast 5.000 Euro netto ungefähr. 5.000 Euro netto würde ich mir auch auf meinem Gehaltskonto wünschen. Zusätzlich schreibt er, bekomme die dann auch noch auskömmlich unter strenge Kontrolle stehende Spesensätze. Das heißt, viele Menschen würden sich so ein entwertetes Leben gerne wünschen. Und zum anderen gibt es dann schon auch die Meinung, die man da im Netz heute oft gelesen hat, als Zeichen vor allem gegenüber den Menschen im Land, den Steuerzahlerinnen bei uns im Land, die selbst einsparen müssen in einer Zeit der Teuerung, wo es ein Riesenbudgetloch gibt und es ist immerhin Steuergeld, was hier dann an den und oder an die Politikerin geht, muss man schon ein bisschen den Spargedanken auch auspacken und sich nochmal daran erinnern und dann doch vielleicht eine Nulllohnrunde fahren lassen.
Das im Prinzip ist das Ganze ja geregelt im Bundesbezüge-Gesetz aus dem Jahr 1997, dass ich es rausbekomme. Da gibt es nämlich eine Gehaltspyramide und anhand dessen wird dann schlussendlich auch geregelt, dass es eigentlich diese Anpassung geben soll. Wird von vielen Expertinnen und Experten eigentlich auch gelobt. Das Problem ist nur, dass es meistens nur die oberste Riege war, also vom Bundeskanzler abwärts bis zu den Ministerinnen und manchmal eben auch noch die Abgeordneten, die da auch mit einbezogen wurden bei dieser Nulllohnrunde. Führt aber dazu, dass auf anderen Ebenen, wie zum Beispiel in den Ländern, das nicht umgesetzt wird und wir jetzt in einer Situation sind, dass zum Beispiel die Landeshauptleute von Wien und Niederösterreich mehr verdienen als der Vizekanzler und auch Abgeordnete weniger verdienen als Sektionsleiterinnen und Sektionsleiter in Ministerien.
Und genau das ist aber, was auch dann die andere Seite wiederum aufregt, zum Beispiel die grüne Clubobfrau Sigi Maurer, weil nämlich eben Salzburg, Oberösterreich und Vorarlberg heute schon angekündigt haben, sie werden dieser Nulllohnrunde im Land selbst, im Bundesland nicht zustimmen und da halt die Bundesländergehälter der dortigen Landtagsabgeordneten erhöhen. Und da sagt Sigi Maurer, das ist dann schon irgendwie nicht ganz ernst zu nehmen.
Und schon ist die austarierte Pyramide wieder hinfällig. Danke jedenfalls, René, und danke, Patrick. Wir haben da drei populistisch angehauchte Themen gehabt, die auch jetzt verhandelt werden. Drei Themen von beiden Seiten. Jetzt besprechen wir noch etliches mehr, denn es geht ums Eingemachte bei den Koalitionsgesprächen.
So ist das. Und eine dieser drei Parteien sind die NEOS-Parteichefin Beate Meindl-Reisinger ist jetzt im Interview des Tages. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.
Frau Meindl-Reisinger, am Wochenende ist Weltgeschichte passiert. Nach 54 Jahren ist in Syrien der Name Assad nicht mehr an der Macht. Sie haben dazu gepostet, der Sturz Assads zeigt auch, Putin hat Russland mit dem Krieg gegen die Ukraine militärisch und machtpolitisch überdehnt. Aber folgt daraus nicht die Gefahr, dass die russischen Ressourcen jetzt aus Syrien genau in die Ukraine wandern?
Na gut, es ist natürlich immer eine gefährliche Situation für die Ukraine, weil Putin hat jetzt der Welt gezeigt, auch seine Schwäche. Warum ist das so? Fangen wir vielleicht so an. Die Revolution, der ganze arabische Frühling, als er nach Syrien übergeschwappt ist, natürlich völlig zu Recht auch das Aufbegehren gegen dieses Terrorregime von Assad, war nicht erfolgreich. 2015 ist hier Russland mit eingestiegen, übrigens auch der Iran, und hat Assad gestützt, durchaus auch militärisch gestützt. Diese Revolution jetzt von unten, und man muss ja sagen, man wird jetzt sehen, was daraus wird. Das oberste Ziel muss es ja sein, auch für die EU, dass dort eine Stabilisierung der Situation hergestellt wird. Es sind ja doch unterschiedliche Gruppierungen, ja, auch islamistische Gruppierungen, und es muss wieder Stabilität her. Aber es zeigt natürlich auch, dass das überhaupt möglich war, weil Russland einerseits in der Ukraine beschäftigt ist und der Iran andererseits beschäftigt ist mit Israel. Die Schwäche, die er damit zeigt, ist natürlich immer eine Gefahr für die Ukraine. Ich denke aber durchaus auch ein Fenster, das sich jetzt vielleicht öffnet. Weil wir dürfen nicht vergessen, die militärische Schwäche Russlands ist evident, das ist das eine. Die wirtschaftliche Schwäche Russlands sieht man jetzt erst langsam, dass die Sanktionen sehr wohl wirken und dass hier Russland wirtschaftlich nicht stark dasteht, wenn man mal vor allem die ganze Kriegswirtschaft weglässt. Und wenn die Zahlen stimmen, sind da mittlerweile 600.000 Russen verletzt oder gefallen in diesem sinnlosen Krieg gegen die Ukraine. Das heißt, ich glaube schon, dass jetzt der Druck erhöht wird, letztlich auch an den Verhandlungstisch zu gehen. Aber klar, der Druck muss hoch sein, sodass der Preis für Putin, diesen Krieg sozusagen fortzusetzen, höher ist, als der, den zu beenden. Und für die Ukraine und damit für Europa braucht Sicherheitsgarantien.
Kommen wir zu unmittelbaren Folgen in Österreich. In Wien haben gestern Zehntausende Syrer gejubelt und den Assad-Sturz natürlich gefeiert. Zur selben Zeit aber haben die FPÖ-Chefs Herbert Kickl und Dominik Knepp für Wien erwartbar nach Abschiebung gerufen. Die Syrer könnten ab sofort nach Hause, wurde da gepostet. Ändert der Regimewechsel tatsächlich die Gründe für Asyl oder Asylverfahren? Österreich hat ja die laufenden Verfahren mit sofortiger Wirkung gestoppt.
Ja, natürlich. Allerdings das, was die FPÖ da macht, finde ich ein bisschen seltsam, weil, wie ich gerade gesagt habe, noch ist die Lage sehr unübersichtlich. Und das muss jetzt einmal das oberste Ziel sein und das wäre verantwortungsbewusst gewesen, hier auch zu schauen, dass auch die EU eine Rolle dabei spielt, diese Situation in Syrien jetzt zu stabilisieren. Vor allem auch Kontakte aufzunehmen mit der Türkei, aber auch Israel, weil das hier in dieser Frage, wie es weitergeht, meines Erachtens wichtige Partner sind. Übrigens gerade auch in der Flüchtlingsfrage ist die Türkei ein wesentlicher Gesprächspartner. Das ist einmal der erste Schritt. Aber natürlich stellt sich die Frage, ob hier nicht viele Syrerinnen und Syrer, haben wir auch gestern gehört, haben das ja auch gesagt, zurückkehren wollen. Da bin ich davon überzeugt, wenn sich das stabilisiert hat, halbwegs, und hier Syrer zurückkehren wollen, sollten wir das unterstützen. Erster Punkt.
Finanziell.
Naja, unterstützen einmal, auf jeden Fall organisatorisch, dass die Syrer auch zurückkehren können. Und das Zweite ist auf jeden Fall auch, natürlich kann das sein, dass hier Asylgründe wegfallen, keine Frage. Das werden die Behörden zu prüfen haben und ich halte es aber auch für richtig, dass man jetzt einmal die Asylverfahren stoppt. Ich glaube aber, jetzt muss sich das einmal entwickeln, weil noch haben wir keine Sicherheit, dass das dort weitergeht. Und ich glaube, niemand sollte so naiv sein zu glauben, dass das sofort eine florierende Demokratie wird.
Kommen wir zu den Verhandlungen der Dreierkoalition. Da schreibt die Kronenzeitung, sie planen Volksbefragungen dann, wenn sich die Koalitionspartner nicht einigen können bei strittigen Themen. Wäre dieses Ergebnis dann bindend für die Regierung?
Also grundsätzlich ist unser Ansatz als NEOS immer zu sagen, es geht nicht mehr darum, alle 5 Jahre einen Vormund zu wählen und die entscheiden dann hinter verschlossenen Türen, sondern eine ganz neue Art auch des Regierens mit den Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe zu machen. Deshalb pochen wir ja auch, gerade auch auf kommunaler Ebene, gerade auch in den Ländern, sehr viel auf innovative Formen von direkter Demokratie und Bürgerbeteiligung, wie zum Beispiel Konvente, wie zum Beispiel Bürgerräte. Weil ich glaube, dass die Menschen in Österreich auch eigenverantwortlich ihren unmittelbaren Lebensbereich selber gestalten sollten und auch gerade komplexe Fragen so besser gelöst werden. Ich bin durchaus auch der Meinung, dass die ein oder andere Frage in Volksbefragungen gelöst werden kann. Wofür ich allerdings warne, ist, dass man solche Instrumente der direkten Demokratie eigentlich ein bisschen benutzt, so zu Marketingzwecken. Also in der Haltung dahinter keine demokratische Haltung steht, wirklich zu sagen, ich möchte, dass hier eine Augenhöhe hergestellt wird, dass halt wirklich hier auch Bürgerinnen und Bürger, Menschen in Österreich teilhaben können an einer Entscheidungsfindung, sondern eher dann eingesetzt wird, und das höre ich ja gerade auch oft von der FPÖ, eigentlich immer nur dann eingesetzt wird, wenn man sich eigentlich erwartet, dass die eigene Parteiposition irgendwie gestärkt ist. Das halte ich für keinen guten Zugang, und das werden wir noch verhandeln.
Das ist also noch nicht so fix, dass das tatsächlich ein Instrument werden könnte, dass die Dreierkoalition dann, wenn ein Thema unlösbar scheint, sei es zum Beispiel neue Steuern oder die gemeinsame Schule bis 12 oder bis 14 oder die ORF-Reform oder die Abschaffung des Dieselprivilegs, was auch immer, dann bei einem Patt der Bevölkerung vorgelegt wird? So wird es nicht kommen?
Mein Zugang ist immer, je mehr Bürger sich beteiligen können, je mehr wir auch hier das Volk, die Menschen in Österreich hineinholen in die Entscheidungen, desto besser. Aber es kann nicht sein, dass das quasi ein Ausweg ist, wenn man sich halt nicht entscheidet, weil dann hätte ich auch nicht das Gefühl, dass es ernst gemeint wird, das Instrument. Aber das ist mein Zugang.
Aber was ist, wenn es die Entscheidungen nicht gibt? Wenn sich die Koalitionsparteien nicht einigen könnten auf diese strittigen Themen?
Geben Sie mir ein Beispiel. Ich glaube, dass wir jetzt ganz viel in dieser Phase sind, dass wir sagen, wir einigen uns auf einen grundsätzlichen Fahrplan und auch auf Leuchtturmprojekte. Ansonsten bin ich durchaus der Meinung, auch in Fragen der Landesverteidigung habe ich das angesprochen, mit Konventen, mit Räten, dass das ein wirklich gutes Instrument ist. Aber nur, wenn dahinter auch eine demokratische Haltung steht, die wirklich sagt, ich lege diese Entscheidung oder ich lege auch eine Diskussion auch in die Hände der Bürgerinnen und Bürger und nicht nur, ich nutze das zu einer parteipolitischen Agitation oder Selbstprofilierung, wie ich das leider auch in der Vergangenheit schon erlebt habe.
Also ist das natürlich noch Gegenstand der Verhandlungen. Ebenso ist Gegenstand der Verhandlungen natürlich das Budget. Wir kommen noch dazu. Bleibe aber vorher noch, weil das auch den Ruf einer populistischen Maßnahme hat, schnell Volksbegehren wachzurufen, um dann irgendein strittiges Thema durchzusetzen. Da hat der Bundeskanzler ein Foto gepostet mit Elon Musk beim Treffen in Paris anlässlich von Notre Dame und lobt Musk für das Ermöglichen der Meinungsfreiheit. So ist es zitiert. Und zugleich sagt auch von ihrer Schwesterpartei FDP-Parteichef Christian Lindner, man müsse in Deutschland mehr Musk wagen. Übersehen beide da die Gefahr einer möglicherweise durch AI gesteuerten Demokratie oder manipulierten Demokratie?
Also grundsätzlich, ich glaube, worauf hier in Deutschland die FDP verwiesen hat, ist ja dieses Department of Government Efficiency, also das heißt, dass Elon Musk in einer nächsten Administration Trumps eine Rolle spielen soll, wirklich zur Entbürokratisierung. Dass einfach ein Staat, eine Regierung, Behörden bei sich selber einmal anfangen, effizienter zu werden, kundenfreundlicher zu werden, nicht irgendwelche abgehobenen bürokratischen Burgen dazu haben. Und ich glaube, in diesem Bereich, wenn das mehr als ein reines Marketinginstrument jetzt ist, weil bis jetzt haben wir nur die Überschrift und die Person Musk, halte ich das durchaus für wichtig, auch in einer Stoßrichtung für Österreich. Weil die Entbürokratisierung, also den wirklich radikale Bürokratismusabbau, ist unbedingt notwendig für Österreich. Und so habe ich das verstanden. Zur Plattform X. Nun, auf der einen Seite halte ich das durchaus für, wie soll man sagen, ein bisschen selbstgerecht, diesen Auszug aus Twitter, wir nehmen daran nicht mehr teil, wir gehen jetzt auf Plattformen, vielleicht mit dem Gedanken, wo wir noch nur noch unter uns sind irgendwie, das verstehe ich nicht, diesen Zugang, denn gerade wenn der öffentliche Diskurs droht, zerstört zu werden, und auf Twitter ist das ja auch durch ganz viel Falschinformation, durch ganz viel staatliche Akteure, aber auch nicht staatliche Akteure, die aber uns nicht wohlgesonnen sind, die eigentlich uns destabilisieren wollen. Aber da muss ich doch gerade dann den Mut haben und ehrlich gesagt auch die Standhaftigkeit da dagegenhalten, nicht zu sagen, ich überlasse jetzt allen das Feld. Aber diese Gefahr sehe ich bei Twitter sehr wohl. Und da gibt es auch genügend Berichte von der Europäischen Kommission, dass Twitter oder X, wie es jetzt heißt, tatsächlich ein Hort ist der Desinformation. Ein Hort ist, wo sich russische Bots tummeln und versuchen hier auch unsere Demokratien zu destabilisieren. Das sehe ich. Hier würde ich mir einen sehr geschärften Blick in Hinblick auf, wer wehrhafte Demokratie wünschen, und zwar von allen Parteien in Österreich, dass hier durchaus auch Gefahren für die Demokratie drin sind. Gleichzeitig sehe ich aber auch sozusagen diese Diskussionsverbote oder das nur einer Plattform umhängen auch nicht für besonders fördernd.
Wäre aber das eine Gefahr, um das noch abzurunden, für die möglicherweise öfters durchgeführten Volksbefragungen, dass wir dann quasi in Österreich in einem Dauerwahlkampf sind, mit eben den von Ihnen beschriebenen Gefahren der Manipulation der öffentlichen Meinung?
Naja, wissen Sie, es gibt ja auch jetzt gerade eine Diskussion, oder gibt es einige Bücher von Menschen, die viel gescheiter sind als ich, die sagen, also der Weg in den Autoritarismus heutzutage passiert ja nicht in der Regel, indem ich mittels eines militärischen Putsches oder der Polizei auf einmal einen Polizeistaat errichte, sondern gerade mit den Mitteln der Demokratie, über Stimmungsmache, über Wahlen, über Spin-Doktoren etc. Und da darf man meines Erachtens nicht blind sein, was da weltweit passiert. Ich glaube, ich habe das auch in den letzten Monaten sehr oft gesagt, die liberale Demokratie und die offene Gesellschaft ist ein wertvolles Fundament, aber das ist ja nicht, von einem Tag am anderen wird das nicht weggeschlagen, sondern es sind stete Tropfen, die fallen und dieses Fundament langsam erodieren lassen. Da ein bisschen ein Angriff auf die Justiz oder man schürt halt den Glauben, dass es irgendwie vielleicht einen Staat im Staat gibt. Das erleben wir ja auch bei Trump. Da ein Angriff auf die freien und unabhängigen Medien. Und das sind alles so einzelne Tropfen und da muss man sehr wachsam und ja, wie ich finde, auch sehr wehrhaft sein, weil letztlich ist der Demokratie noch immer die beste Form, in der wir garantieren können, dass jeder frei leben kann und sich frei entfalten kann.
Wir sprechen gleich, Frau Mendel-Reisinger, über eine weitere Maßnahme, die bereits beschlossen scheint. Das ist nämlich die Nulllohnrunde für Bundespolitiker. Wir sind gleich wieder da nach einer kurzen Pause. Herzlich willkommen wieder zurück beim Interview des Tages mit Beate Meindl-Reisinger. Wir haben vorher gesprochen über die Nulllohnrunde für alle Bundespolitiker. Darauf haben sich SPÖ, ÖVP und auch NEOS geeinigt. Jetzt hat Simon Rosner von der Kleinen Zeitung aufgelistet, dass das schon die 11. Nulllohnrunde in 20 Jahren wäre. Entwertet sowas nicht auf Dauer jedes politische Amt?
Sie haben durchaus recht, da ist in der Vergangenheit viel Populismus passiert und ja, ich weiß gar nicht, wievielte Nulllohnrunde.
Die 10 waren populistisch und die 11. ist jetzt okay?
Naja, also es ist ja in Zeiten auch passiert, in denen sozusagen nicht so ein Budgetloch war, nicht so eine Rezession war. Also da ist schon auch viel Populismus dabei. Aber jetzt ist eine Situation, wo, und ich habe monatelang darauf hingewiesen, welches Budgetloch da ist und dass wir sparen müssen, wo ich sehr wohl der Meinung bin, dass der Staat, dass die Politik, dass eine Regierung, dass Politiker zuerst einmal schauen müssen, was können sie auch sich selber aufbürden, bevor wir der Bevölkerung wieder etwas aufbürden. Das ist der Grund, warum ich sehr einverstanden bin und auch von Anfang an der Meinung war, dass es hier eine Nulllohnrunde gibt. Nicht nur symbolisch, auch weil wir sparen müssen. Und ich bin auch der Meinung, dass es weit über den Bund hinaus in die Länder passieren soll. Ich bin übrigens auch deshalb der Ansicht gewesen, oder ich bin es nach wie vor, dass das das falsche Signal ist, dass die Beamtengehälter ohne große Diskussion um die jährliche Inflationsrate erhöht werden. Denn ich bin davon überzeugt, dass ein Staat, eine Regierung und auch ein öffentlicher Dienst, der vergleichsweise sichere Jobs hat im Vergleich zu KTM-Mitarbeitern, im Vergleich zu Kickerleiner-Mitarbeitern, im Vergleich zu den Menschen, die jetzt in Berndorf beim Schäfflerwerk 450 Menschen vor Weihnachten ihre Stelle verlieren, in einer Zeit der Rezession, wo Arbeitsplätze verloren gehen, glaube ich, muss der Staat, muss eine Regierung und auch der öffentliche Dienst alles zeigen, was man selber an Anstrengungen unternehmen kann, um wieder auf Kurs zu kommen, bevor man die Bevölkerung belastet.
Aber wenn Sie es berechtigt wäre, wie Sie sagen, und früher nicht, wann ist denn dann Schluss mit den Nulllohnrunden, die ja auch dann kommen, wenn es offenbar nicht berechtigt ist?
Ich glaube, wir müssen
wenn Sektionschefs oder Kabinettschefs dann letztendlich schon mehr verdienen als Minister oder Kanzler?
Also es sind zwei Sachen. Ich glaube, was Sie richtigerweise ansprechen, ist, dass durch diesen Populismus der Vergangenheit, da ist ja dann, die Länder sind ja teilweise nicht mitgegangen, nicht? Das war ja letztes Jahr die groteske Situation, dass der Herr Kickl von der FPÖ gefordert hat, eine Nulllohnrunde, und dann haben seine eigenen Länder nicht mitgemacht. Und
ich schon Anzeichen, dass sich's wiederholt.
Ja, genau. Und ich höre, das passiert genau das Gleiche wieder. Also man könnte ja auch auf eine gewisse Heuchelei hier, oder die Bürger könnten ja sich langsam denken, das ist ja eine Heuchelei. Der fordert eine Nullunrunde und in Vorarlberg sitzt die FPÖ in der Regierung, da wollen sie erhöhen. In Salzburg sitzt die FPÖ in der Regierung, da wollen sie erhöhen. In Niederösterreich sitzt die FPÖ in der Regierung, da höre ich auch, dass sie erhöhen wollen. Das geht natürlich nicht. Wir sind in einer ernsten Situation. Noch einmal, ich habe sehr oft darauf hingewiesen, dass das genauso kommen wird mit dem Kostes, was es wolle. Aber es nutzt ja nichts. Da müssen wir jetzt raus. Und ich bin der Meinung, dass wir da jetzt euch zeigen müssen, wir strengen uns an und fangen bei uns selber an. Aber was ich richtigerweise anspreche, ist natürlich diese Missbalance, die da ist. Es kann nicht sein, dass bald ein Landesrat mehr verdient als ein Bundeskanzler oder so. Und ich glaube, das wird eine Aufgabe sein, das in Ruhe mit allen Parteien im Sinne dieser Pyramiden in den nächsten Jahren auch wieder mal anzugehen. Weil natürlich sind da Sachen passiert, auch in der Vergangenheit, die meines Erachtens populistische Schnellschüsse waren. Grundsätzlich sollte die Arbeit eines Politikers was wert sein. Und wir sollten nicht selber ständig sagen, das ist eh nichts wert. Aber ich glaube, in der Situation jetzt ist das sehr angebracht. Und das erwarten sich die Menschen zu Recht, dass jetzt einmal geliefert wird.
Weil, wie Sie sagen, eben genau kein Spielraum da ist. Wird es dann die von Ihnen so vehement geforderte Lohnnebenkostensenkung für Unternehmen geben? Und wie wird die dann gegenfinanziert?
Gut, die Frage der Gegenfinanzierung hat sich ja auch schon vor Monaten gestellt. Ich habe ja auch vor 2 Jahren schon diesen Vorschlag gemacht, auch durchgerechnet mit den Lohnnebenkosten und auch übrigens Gegenfinanzierung auf den Tisch gelegt. Schauen Sie, ich war letzte Woche in Mattighofen unterwegs, bei Zulieferbetrieben von KTM. Ich rede mit ganz vielen Unternehmen und Betrieben, aber auch mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Jeder versteht, dass es so nicht weitergeht und dass wir in puncto Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität seit Jahren eigentlich sinken. Da ist viel natürlich, wofür wir nichts können. Internationale Wirtschaftslage, die Pandemie etc. Aber viele sind sehr hausgemachte Themen in Österreich. Die hohe Inflation und natürlich die hohen Lohnkosten samt den Lohnnebenkosten. Daher bleibe ich dabei. Das wäre ein großer Faktor, wie wir die Wettbewerbsfähigkeit stärken würden, den Kostendruck der Betriebe senken würden, die sind dann wieder wettbewerbsfähig und gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass endlich allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mehr Netto vom Brutto in der Geldbörse bleibt. Das muss man gegenfinanzieren. Das heißt auch, um auf Ihre Frage zu antworten, dass für uns ganz klar ist, dass wir jetzt nicht nur das Nötigste machen. Ja, die Kommission wird uns einen Pfad vorschreiben oder vorlegen, wie wir zu konsolidieren haben. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass eingespart werden muss. Man kann das ambitionierter machen oder weniger ambitioniert. Wir sind eher auf der ambitionierten Seite, damit wir da schnell wieder rauskommen. Aber auf jeden Fall muss es meines Erachtens mehr sein als bloß das Nötigste, damit wir eben den Spielraum schaffen für Zukunftsinvestitionen, für Aufbruch, für Aufschwung, aber auch für Entlastungen, bei denen wir sehr wohl auch weiter darauf pochen.
Gibt es natürlich große Widerstände in der Verhandlungsgruppe, das wissen wir beide. Weil Sie den Budgetpfad erwähnt haben, der von der EU kommt, das soll nächste Woche kommen. Diese Zahlen, soll man darauf warten, bis man weiter verhandelt, was das Budget betrifft?
Nein.
Die SPÖ hat ja gesagt, sie möchte diese Zahlen unbedingt vorliegen haben.
Nein, also das tun wir auch nicht. Das haben wir auch letzte Woche geklärt.
Also man kann mit den Zahlen des Fiskalrats arbeiten oder welche Zahlen?
Es sind die Zahlen des Finanzministeriums da, es sind die Zahlen des Budgetdienstes des Parlaments da, es sind die Zahlen des Fiskalrats da. Und meine Verhandlerinnen und Verhandler, die in den Untergruppen jetzt reden, wissen, was es geschlagen hat. Wir müssen schauen, dass wir überall Effizienzpotenziale auch heben. Weil im Idealfall sparen wir zuerst im System, bevor wir Leistungen kürzen. Ob das ausreicht, wird man sehen. Es wird vor allem auch bei den Ländern hängen oder an der Frage der Konstruktivität der Länder, denn viele Sachen sind ja auch Kompetenzfragen. So, aber ja, mit dieser Vorgabe sind meine Verhandlerinnen und Verhandler ganz klar auch in diese Untergruppen gegangen und schauen, was geht, wo auch Konsolidierungsmöglichkeiten bestehen. Daneben gibt es eine Budgetgruppe, die sich das jetzt alles anschaut und wir werden auch zu dritt die Woche wieder zusammenkommen. Denn grundsätzlich ist ja der Kurs ganz klar, egal jetzt wie es der Pfad genau der Kommission ausschaut. Was eine politische Entscheidung sein wird, ist, gehe ich das Ganze ambitioniert an oder gehe ich das Ganze nur an, dass ich sozusagen das Nötigste mache? Und ich glaube, es wird Sie nicht überraschen, dass ich auch im Sinne der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, im Sinne der nächsten Generation der Meinung bin, jetzt brauchen wir Kraftanstrengung.
Was ist das Gefühl, das Sie haben in den Verhandlungen, wie das die anderen sehen?
Naja, also wir
haben...
Und wegen,
weil Sie angesprochen haben, einige sagen, das Nötigste würde schon reichen. Wer sieht es denn so?
Naja, Sie werden es schon Verständnis dafür haben, dass ich jetzt nicht ausplaudere aus den Untergruppen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir grundsätzlich eine Vertrauensbasis schaffen. Es kommt ja immer wieder mal vor, dass gelesen da immer rund um diese Budgetfrage, da richtet dann die ÖVP der SPÖ was aus, die SPÖ der ÖVP was aus. Ich glaube, das haben die Leute ein bisschen satt. Ich glaube, es ist durchaus angebracht in so einer Situation, dass wir uns zusammensetzen und die Dinge richtig und ordentlich machen und dann rausgehen, wenn wir was gemeinsam haben. Ich höre ÖVP und ich höre SPÖ. Ich höre Nehammer und ich höre Babler, dass sie sagen, kein weiter wie bisher. Und daran werde ich Sie erinnern, auch in den Verhandlungen. Weil für mich ist schon klar, die Ambition muss jetzt spürbar sein, eben genau nicht nur das Nötigste zu machen.
Wann gehen Sie denn raus mit Zwischenergebnissen? Lange Zeit hat es ja geheißen, am 12. Dezember sollen wir alle in Österreich informiert sein, wie die Gruppen ungefähr stehen. Dieser Termin, der hält nicht?
Naja doch, ich bin nur trotzdem der Meinung, dass es nicht besonders klug ist, mit halbgaren Dingen rauszugehen.
Ist noch so viel Gelblicht oder Rotlicht?
Naja, Sie haben es richtigerweise gesagt, die große entscheidende Frage ist, welche Ambition legt die nächste Regierung an, wirklich Reformen anzugehen? Und gelingt es auch, einige Leuchtturmprojekte, Reformprojekte, was auch immer, auf den Weg zu bringen, die durchaus ein Stück weit ein Gamechanger sind? Das ist zumindest unsere Ambition. Und ich glaube, das ist auch die Erwartungshaltung vieler Menschen. Irgendwie werden wir auch beantworten müssen die Frage, wozu arbeiten wir zu dritt zusammen? Nur zu sanieren und nur das wieder gerade zu bewegen? Okay. Ich möchte schon auch eine Zukunftserzählung haben, sodass wieder Aufbruch, Aufschwung und vor allem auch dieser Aufstiegsglaube möglich ist. Ich möchte eine Perspektive schaffen für alle Menschen. Was mache ich am 12.? Das kann ich Ihnen sagen. Also ich werde mir am Freitag alle unsere Verhandler an einen Tisch holen, vor allem natürlich die sogenannten Clusterleiter, und mir diesen Zwischenstand einmal geben, dass ich wirklich weiß, wo hat man bis jetzt so eine Einigung gefunden, wo geht das über den kleinsten gemeinsamen Nenner hinaus, wo ist tatsächlich auch spürbar eine Ambition schon zu spüren und wo braucht's noch mehr. Und ich gehe davon aus, dass dann in der nächsten Phase, wie auch zu dritt auf einer Chefebene, auch einmal ein Stück weit top-down sagen müssen, das sind die Schwerpunkte, die wir gemeinsam setzen müssen.
Das gibt's noch nicht? Die definierten Leuchttürme?
Ja, es gibt natürlich schon Ideen. Drei Parteien haben drei Ideen, das ist ganz klar. Aber jetzt waren einmal die Untergruppen am Tun und die Budgetgruppe, die sich natürlich auch mit der Frage von möglichen Leuchtturmprojekten beschäftigt. Aber ich glaube, der nächste Schritt muss da tatsächlich auch so sein, was wollen wir denn gemeinsam, ehrlich gesagt, auch in einer großen Erzählung erreichen.
Welches Projekt oder welches Ressort muss denn für die Neos dabei sein in der nächsten Regierung?
Ich weiß, dass
angesprochen
das immer
waren
ganz als Ressort,
Finanzen waren angesprochen.
Wissen Sie, ich schlage die Zeitung auf.
Außenamt
und ich bin schon alles gewesen, habe ich das Gefühl. Ich bin schon Bildungsministerin gewesen, Finanzministerin gewesen, Wirtschaftsministerin gewesen, Außenministerin gewesen, Justizministerin gewesen. Also ich lese da alle verschiedenen Sachen und es mag es jetzt wirklich überraschen, das ist jetzt nicht in meinem Fokus. Jetzt geht es einmal darum, ein gutes Programm mit wirklichen Perspektiven. Ja, mit Sanierung, es ist durchaus eine schwierige Zeit, das haben alle verstanden, mit Reformen, aber vor allem auch Perspektiven für alle Menschen in Österreich auf den Tisch zu legen. Und es gibt ein paar Kompetenzen, die wir haben. Es gibt ein paar Bereiche, da haben wir mehr Kompetenzen, in anderen weniger Kompetenzen. Und das werden wir dann ganz am Schluss auch verhandeln. Aber diese Frage stellt sich jetzt
nicht. Sie haben ein Ministerium genannt, das nicht so oft im Zusammenhang mit Neos erwähnt wird, das ist das Justizministerium. Da sagt die scheidende Justizministerin Alma Sadic im Bilanzinterview mit dem Falter, die Justiz, die zuerst ausgehungert wird, wird dann politisch angegriffen mit dem Ziel, sie im eigenen Interesse umzubauen. Soll denn die ÖVP das Justizministerium bekommen?
Also uns ist wichtig in diesen Verhandlungen die Unabhängigkeit der Justiz und damit die Sicherstellung des Rechtsstaats zu gewährleisten. Warum ist das wichtig? Ich glaube, es ist Gift für eine Gesellschaft, wenn die Menschen das Gefühl haben, naja, manche können sich da richten. Oder manche haben Einfluss auf irgendwelche, vor allem strafrechtliche Verfahren. Justiz ist aber immer auch ein bisschen mehr als das Strafrecht. Diese Unabhängigkeit der Justiz gilt sicherzustellen und das ist für uns ein ganz, ganz großes Ziel. Und da hätte ich mir durchaus auch ein bisschen mehr Rückenstärkung in der Vergangenheit erwartet, vor allem auch in Richtung Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das ist schon richtig, die ist nämlich schon ordentlich auch angeschossen worden in der Vergangenheit. Und das sollte meines Erachtens nicht passieren. Denn ich glaube, das ist wirklich eine der...
Heißt das ÖVP im Justizressort oder nicht? Hat das damit was zu tun oder gar nicht?
Jetzt geht es einmal um das Programm und das Bekenntnis dreier Parteien in puncto Schwerpunkte, was ist uns wichtig. Und ich sage Ihnen, das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Der Kampf gegen Korruption, der Kampf gegen diesen parteipolitischen Einfluss überall hin, den Versuch, alles unter Kontrolle zu bringen und vor allem auch die Stärkung sämtlicher demokratischer Säulen und Institutionen. Und dazu zählt auch die Unabhängigkeit der Justiz.
Zum Abschluss noch, Frau Meinl-Reisinger, Ihre Einschätzung, ob es bei 50-50-Ausgang bleibt, so wie es der Kanzler vor Wochen schon ungefähr geschätzt hat. Kann es wirklich noch 50% sein, dass es scheitert?
Ich bin da ganz unwillig, diese Zahlenspekulationen zu machen. Naja, ich kann Ihnen sagen, es ist ja kein Bauchgefühl. Wir werden am Ende, und jetzt einmal am Freitag, ist sicherlich ein Zeitpunkt, wo man sich das einmal nüchtern, ohne Emotion, ohne irgendwelche Wettquoten und vor allem Wetteinsätze bewertet. Weil es geht ja um was. Es geht ja darum, wirklich auch zu sagen, wir haben es verstanden, kein weiter wie bisher. Das ist auch der Wunsch der Bevölkerung. Und die erwarten sich in so einer Situation nicht weiter Gejammer und Depression, sondern einen Weg, wie wir da wieder hinauskommen. Und das werden wir dann bewerten und werden wir sehen. Ich habe Ihnen gesagt, was meine Stoßrichtung ist. Ambition ist durchaus wichtig.
Vielen Dank, Frau Meinl-Reisinger, für den Besuch.
Danke für die Einladung.
Ja, das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das gehört jetzt natürlich ausführlich analysiert bei uns. Zu Gast Petra Stulber, stellvertretende Chefredakteurin vom Standard. Herzlich willkommen.
Schönen Abend.
Und Johannes Klotz ist hier vom Meinungsforschungsinstitut OGM. Schönen Abend.
Schönen Abend, danke für die Einladung.
Schönen Abend auch von meiner Seite. Starten wir doch gleich mit der Nulllohnrunde, die du angesprochen hast im Interview mit Beate Meindl-Reisinger. Denn dazu hat sie im Detail nochmal das Folgende gesagt.
Aber jetzt ist eine Situation, wo, und ich habe monatelang darauf hingewiesen, welches Budgetloch da ist und dass wir sparen müssen, wo ich sehr wohl der Meinung bin, dass der Staat, dass die Politik, dass eine Regierung, dass Politiker zuerst einmal schauen müssen, was können sie auch sich selber aufbürden, bevor wir der Bevölkerung wieder etwas aufbürden.
Ja, da hat sie vorher gesagt, jetzt ist es wichtig. Die alten Nulllohnrunden, die 10, die es bis jetzt gegeben hat, das war vielleicht, hat sie zugegeben, Populismus. Und jetzt ist wichtig. Ist das glaubwürdig?
Da haben Sie auch sehr gut nachgefragt, muss ich sagen, und das gut herausgearbeitet. Das fand ich nämlich auch ein bisschen seltsam. Also plötzlich so zu argumentieren, plötzlich ist alles gut und richtig. Und es ist ja nicht das erste Sparbudget, das irgendwie geschnürt werden muss. Und es gab eben auch schon andere Sparbudgets, wo man es genauso gut argumentieren konnte. Das war alles falsch und jetzt ist es richtig. Die ganze Sache hat noch einen zusätzlichen Schönheitsfehler und der ist, dass halt in den Bundesländern offensichtlich nicht gespart wird und nicht bei den Politikergehältern gespart werden soll. Insofern kriegt das Ganze eine gewisse Schieflage und sieht halt schon ein bisschen aus wie so ein kleiner populistischer Akt. Ich finde, den hätte man sich ruhiger sparen können.
Mhm. Gibt es irgendwelche Zahlen auch dazu, wie die Bevölkerung zu Nulllohnrunden denkt? Also sind die eben auch recht beliebt innerhalb der Bevölkerung?
Ich bin überzeugt, dass diese Nulllohnrunde den drei Parteien keine einzige Wählerstimme zusätzlich bringen werden, weil natürlich ist es aus Sicht der Politik nicht sinnvoll, dass man sich in Zeiten einer Wirtschaftskrise jetzt große Gehaltserhöhungen gönnt. Nur klar ist schon auch, die wahlentscheidenden Themen und das, was den Leuten unter den Fingernägeln brennt, sind die Zuwanderung, die Teuerung, der bevorstehende Krisen im Bildungs- und Gesundheitswesen und nicht, ob die Politiker mit 0,0, mit 3,5 oder mit 2,8 abschließen. Und auch der Verweis aufs Budget ist ein bisschen billig, weil natürlich die Lohnerhöhung für die Politiker im Budget ist auf der vierten, fünften Nachkommastelle sichtbar und ist in Wirklichkeit fiskalisch unbedeutend.
Also, das hat aber Beate Meindl-Reisinger gesagt, dass sich das schon auch im Budget auswirkt. Man braucht ja das Geld. Mhm. Aber es fällt nicht ins Gewicht, wenn man jetzt die Nulllohnrunde bei Politikern durchzieht?
Na, würde man es bei allen durchziehen und würde man sozusagen es quasi über das Bundesgebiet drüberlegen, dann glaube ich, würde
also auch
sich
über
das
die Länder.
Schon... Ja, das wäre natürlich sinnvoll. Aber das ist eine Sache. Ich finde es auch durchaus gut, wenn man sich so vornimmt, so etwas zu verhandeln und quasi gemeinsam mit den Bundesländern dann ein großes Paket hinzulegen. Dann hat das gleich einen ganz anderen Effekt und einen ganz anderen Drive. Aber jetzt im Zuge der Koalitionsverhandlungen, das quasi so einmal mal auf den Tisch zu legen. Ich fürchte, das wird, da bin ich bei Ihnen, ich glaube, das wird wenig Effekt haben.
Jetzt muss man schon sagen, andererseits, wenn es keine Nulllohnrunde geben würde, gibt es auch wieder schlechte Berichterstattung, weil sich dann wahrscheinlich viele beschweren würden.
Also nicht vom Standard. Nicht vom Standard. Wir finden schon, dass Politiker okay verdienen sollten, weil das bringt ja nichts. Ich will ja dort Profis sitzen haben. Ich will ja dort Leute sitzen haben, die wissen, was sie tun, die ihren Job können und die letztlich in der Lage sind, dieses Land zu regieren. Und wenn man sich immer nur nach unten nivelliert, glaube ich, ist das auf Dauer nicht gescheit. Wir haben oft genug Kommentare zu diesem Thema geschrieben, dass wir das nicht für den richtigen Weg halten. Da gibt es viele andere Dinge. Man könnte beim Föderalismus sparen. Man könnte eine Bundesstaatsreform machen, wo innerhalb der Strukturen gespart wird. Das alles habe ich bis jetzt noch nicht gehört.
Aber nichtsdestotrotz in der Bevölkerung ist es dann halt oft vielleicht nicht so gern gesehen, wenn man dann sagt, na, die Politiker verdienen jetzt schon wieder.
Also wenn
so viel
man
mehr.
Eine Befragung macht, ob es eine Null- und Runde für Politiker geben soll, wird die natürlich mit großer Mehrheit mit Ja ausgehen. Aber ich halte das für ein Thema, das nicht politisch entscheidend ist. Und vor allem auch, es suggeriert auch so ein bisschen, wir müssen nur bei den Politikern sparen und bei der breiten Bevölkerung nicht. Ich meine, man kann das als symbolischen Akt sehen, nur klar ist schon, bei der Budgetsanierung, die großen Brocken werden nicht bei den Politikergehältern geholt werden, die wird man anderswo holen müssen.
Es gibt ja noch einen Vorschlag, den wir besprochen haben jetzt in dem Interview mit Beate Meindl-Reisinger, der auch von den Koalitionären kommt, nämlich die Bevölkerung zu fragen, wenn strittige Themen vielleicht auftauchen könnten. Hören wir mal, was Beate Meindl-Reisinger sagt.
Je mehr Bürger sich beteiligen können, je mehr wir auch hier das Volk, die Menschen in Österreich hineinholen in die Entscheidungen, desto besser. Aber es kann nicht sein, dass das quasi ein Ausweg ist, wenn man sich halt nicht entscheidet, weil dann hätte ich auch nicht das Gefühl, dass es ernst gemeint wird, das Instrument. Aber das ist mein Zugang.
Aber ist das wirklich realistisch? Ist es nicht genau das ein bisschen auch eine Aussichtsform beziehungsweise eine Zufluchtsform, wenn ich nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll mit meinen Kollegen und Kolleginnen oder mit meinen Koalitionspartnern und Partnerinnen? Dann fragen wir halt die Bevölkerung.
Ja, sie spricht es ja selber an. Ich glaube, das ist die große Gefahr dabei, dass es tatsächlich dann eine Art koalitionsfreier Raum ist. Also wenn man einfach nicht mehr weiter weiß, weil man sich eingräbt in den eigenen Positionen, dann wird halt das Volk befragt. Und das öffnet natürlich einen Mechanismus, Tür und Tor, dass dann auf eher zugespitzte Art und Weise über Probleme diskutiert wird und auf die Art und Weise dann eine Art von gefälliger Politik gemacht wird. Also die am besten und am lautesten schreien, die gewinnen dann die Volksbefragung. Also diese Gefahr besteht tatsächlich. Und es ist ja nicht von ungefähr so gewesen, dass auch die FPÖ das in ihrem Wahlprogramm ganz oben gehabt hat. Wir befragen das Volk. Damit kann man schon populistische Politik machen. Also ich habe das jetzt ehrlich gesagt eher erstaunt, dass man da so das offenbar als eines der Leuchtturmprojekte sieht. Ich finde, da gibt es andere.
Jetzt hat das aber schon lange Tradition in Österreich, diese Debatte, dass man die direkte Demokratie stärkt. Das Schweizer Modell hat die FPÖ schon unter Strache ins Treffen geführt. Das kam bis jetzt nicht. Ist das jetzt realistisch?
Ich halte diese Idee, da regelmäßig das Volk zu befragen, wenn man sich in der Koalition nicht einig wird, für eine völlige Schnapsidee. Es ist klar, dass Volksbefragungen sehr sparsam eingesetzt werden müssen, weil die Bevölkerung hat sicher keine Lust, alle paar Monate zur Wahlurne zu schreiten, weil sich die Regierungsparteien irgendwann uneins sind. Und klar ist natürlich, eine Volksbefragung geht nur dann, wenn es klare Ja-Nein-Themen gibt, wie zum Beispiel EU-Beitritt, Ja oder Nein, Wehrpflicht oder Berufsherr, da kann man sowas machen. Bei der Budgetsanierung muss man wahrscheinlich an Dutzenden bis Hunderten Schrauben drehen. Also das im Rahmen einer Volksbefragung vorzulegen, würde ja einen Informationsstand und eine Detailkenntnis Wähler voraussetzen, die einfach nicht vorhanden ist. Klar ist, wir haben eine Koalition, die muss sich auf einen Koalitionsvertrag einigen, auf ein Regierungsprogramm und muss das umsetzen und nicht sagen, alle heiklen Punkte lassen wir draußen und dann befragen wir das Volk und dann können wir sagen, wir haben uns eh nach der Mehrheit gerichtet.
Also ein enormer Aufwand auf der einen Seite und auf der anderen Seite war sehr wohl auch die Sache, dass wir eigentlich deshalb gewählt haben, damit dann eben nicht wir alle regelmäßig wieder wählen gehen müssen,
das
oder?
Das ist nämlich der Unterschied zwischen einer repräsentativen Demokratie und einer Volksdemokratie. Ich finde schon, dass man da auch genau hinschauen muss und auch genau in die Schweiz schauen muss. Erstens mal, die haben eine ganz andere Tradition. Und zwar schon seit ich glaube, bei Hunderten fast, ja. Zweitens, auch die Schweiz ist nicht davor gefeit, irgendwie wohlfeile populistische Entscheidungen zu treffen. Erinnern Sie sich, ich glaube, dagegen war das das Minarettverbot oder das Moscheenverbot, ja. Das war etwas, wo die SVP ganz ordentlich gekurbelt hat und dann kam das halt, ja. Und das ist ja etwas, wo ich mir denke, da kann dann am Ende auch eine sehr in sich geschlossene und intolerante Gesellschaft rauskommen. Und noch dazu eine Gesellschaft, die sich nicht verändert. Will. Das muss man ja schon auch sagen. Wir sehen ja, dass Sie können das sicher besser sagen in allen Umfragen. Im Grunde genommen, wenn Sie tiefer nachfragen, wenn Sie näher die Dinge beleuchten, kommen Sie drauf, die Leute wollen ja eigentlich gar keine Veränderung, weil Veränderung ist schwierig, tut weh und so weiter. Also ob das die Republik nach vorne bringt, wage ich ein bisschen
zu. Wir sind schon am Ende, eine ganz kurze Antwort noch dazu, weil die Frau Stolper das angesprochen hat.
Ja, die direkte Demokratie ist kein Mittel der Reformpolitik. Dafür hat man die repräsentative Demokratie geschaffen.
Dann sagen wir vielen Dank an Sie beide fürs Kommen.
Danke für die Analyse.
Und für die Analyse.
Und hier geht's weiter, meine Damen und Herren, mit wild umstritten bei Werner Secker. Zu Gast heute
Florian Klenk, aber auch Maria Meyerhofer und Manfred Einetter. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.
Schönen Abend.